Lesung des Evangeliums. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so werfe dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten die Engel herzu und dienten ihm. Liebe Gemeinde, vor ein paar Tagen war ich das erste Mal hier einkaufen. Ich musste meinen häuslichen Eigenbedarf bedecken, Nahrungsmittel für Frühstück, Mittagessen und Abendessen und all die anderen Dinge, die man so im Verlauf des Alltags braucht. Wie üblich ging ich in eines der großen Einkaufscenters, um meine wöchentlichen Vorräte aufzustocken. Und ich erzähle Ihnen auch nichts Neues, wenn ich sage, dass dort eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten gibt. Auf meiner Einkaufsliste stand der vage Begriff Obst. Und steht man erstmal in einer Obstabteilung in eines solchen großen Einkaufscenters, dann türmen sich dort Berge an unterschiedlichen Obstsorten auf. Allein unter Zitrusfrüchten gibt es eine Menge unterschiedlicher Früchte. Orangen, Zitronen, Pampelmusen, Limetten, Clementinen, Grapefruit, Blutorange, Mandarinen und die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Sobald dann die Entscheidung erstmal getroffen ist, welches der Obstsorten man denn jetzt nun möchte, stellt sich die Frage, ob die Frucht nun bio sein soll oder nicht. Und dann wiederum hat man die Frage, von welchem der drei möglichen Anbieter man denn nun die Frucht kaufen möchte. Da gibt es einen Anbieter, der bietet Früchte, die unter besonderen ethischen Standards hergestellt wurden, wo die Kinder und Schulen gebaut wurden, wo Geld eben dort hineinfließt. Und der nächste Anbieter zahlt gerechte Löhne an die Obstbauern. Und der dritte Anbieter legt besondere Standards an die Ökologie der Früchte. Und sobald es um eine ethische Frage wird, also sobald der Einkauf des Obstes eine ethische Frage wird, tun sich große Probleme auf. Wie entscheide ich mich nun? Entscheide ich mich dafür, der Schule etwas Gutes zu tun und den Kindern oder der Umwelt oder gerechte Löhne? Und ich könnte beginnen, eine Liste aufzuführen mit Pros und Kontras und feinsäuberlich abwägen, was denn nun der beste Weg sei, welche Frucht ich kaufen soll. Und würde ich so den ganzen Einkauf fortsetzen? Nun, ich bräuchte noch heute für diesen Einkauf. Dieses Beispiel ist nun etwas auf die Spitze getrieben, ich gebe es zu. Und es ist eine sehr banale Entscheidung, welches Stück Obst ich nun im Obstladen kaufe. Aber wenn wir genau in unser Leben schauen, dann ist jede Entscheidung, die wir fällen, jede Entscheidung, die wir fällen, kann bedacht werden, kann abgewogen werden nach gut und nach schlecht. Und wenn wir jede Entscheidung, die wir unser Leben fällen würden, unter Pros und Kontras abwägen würden, nun, wie kämen wir da voran? Wir sind aufgeschmissen in unserer Entscheidungsfindung, weil wir oftmals nicht so einfach wissen, was ist die richtige Entscheidung. Und erinnern Sie sich an Ihr eigenes Leben, wie viele Entscheidungen Sie schon getroffen haben, in der Sie wohl feinsäuberlich abwägen mussten, was die richtige Entscheidung ist. Oftmals ist die leitende Frage in so einer Entscheidungsfindung: Ist denn der angedachte Weg, für den ich mich nun entscheiden möchte, ist der gut? Was aber ist gut? Wir wissen es oftmals nicht so recht. Nun gibt es einen kleinen Bruch und ich komme zurück zu meinem Predigttext. Und bevor ich zu meinem Predigttext komme, möchte ich mit euch eine Aussage eines Professors teilen. Bei diesem Professor besuchte ich im letzten Semester eine Vorlesung zum Markus-Evangelium. Und der besagte Professor meinte, dass es die Quintessenz des Christentums ist, dass wir uns überlegen, was uns dieser Tod des Jesus von Nazareth sagen soll. Und wenn wir darüber nachdenken, warum ist Jesus von Nazareth gestorben, und wenn Grund liegt darin, dann eignen wir uns im Nachdenken das Geschenk an, das Gott uns in Jesus Christus macht. Nun, ich werde auf dieses Nachdenken an Jesus Christus noch ein paar Mal über meine Predigt stolpern. Nun aber zu meinem Predigttext. Paulus hat sich genauso Gedanken gemacht, warum ist Jesus Christus gestorben? Und er kommt auf ganz eigene Gedanken bei seiner Abwägung. Im Brief an die Römer wird für ihn der Gegensatz zwischen Adam und Jesus Christus elementar. Und er schreibt: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrscht der Tod von Adam bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gnadengabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist die Gottesgnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden, in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was einem Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen Herr zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wenn nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, so wurde auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Zwischen Adam und der Menschheit lassen sich im Allgemeinen eine Parallele ziehen. Seit Adam zieht sich die Sünde durch die Welt und jeder Mensch sündigt, so wie eben auch Adam sündigt. Jesus hingegen, das Gegenbild zu Adam, hat Gottes Wohlgefallen erwirkt. Der Unterschied zwischen Adam und Christus ist der Gehorsam. Und vielleicht haben Sie es in meiner Betonung gehört, darauf habe ich besonderen Wert gelegt. Während Adam wegen seines Ungehorsams bei Gott in Ungnade fällt, findet Jesus aufgrund seines Gehorsams die Gerechtigkeit. Ich muss gestehen, bei dem Vergleich, den Paulus hier anstellt, zwischen Adam und Jesus anstellt, wenn ich Paulus richtig verstehe, dann ist es eben der Ungehorsam, der den Tod zur Folge hat. Nun aber habe ich ja schon dargelegt in meiner Einleitung, wie schwierig es ist, oftmals das Richtige zu tun. Worauf sollen wir denn hören? Worauf hätte Adam hören sollen? Wenn wir bei Paulus bleiben, dann ergibt sich hinsichtlich des Gesetzes, also das Gesetz könnte man ja als Richtlinie nennen, die man Gehorsam schulden sollte. Aber wenn wir bei Paulus bleiben, dann kommt das Gesetz allerdings nicht in Frage für das, worauf wir Gehorsam leisten sollen. Denn erstens kommt das Gesetz ja erst nach der Sünde in die Welt. Adam hätte ja gar nicht sündigen können, er hätte ja gar nicht das Gesetz gehabt, die 10 Gebote, bevor er gesündigt hat. Und zweitens hat das Gesetz ja bei Paulus auch eine vollkommen andere Funktion. Es hat nicht die Funktion, dass es anzeigen soll, was gut ist, sondern es hat die Funktion anzuzeigen, was schlecht ist. Zweitens, das Gesetz hat ja eine vollkommen andere Funktion. Es zeigt nicht, was gut ist, sondern es zeigt eben, was schlecht ist. Das Gesetz hat eine überführende Funktion. Es dient uns daher eigentlich nicht dazu, zu zeigen, was gut ist, sondern zu sagen, das ist das Falsche. Und oftmals wird uns die Bedeutung des Gesetzes erst klar, wenn wir gesündigt haben. Erst dann merken wir, oh, das war die falsche Entscheidung. Worauf sollen wir denn also hören, wenn wir nicht das Gesetz haben? Ist Gehorsam nicht etwas, das ein Kommunikationsakt ist? Es gibt einen, der spricht einen Befehl aus, und es gibt einen, der Gehorsam leistet. So verstehe ich das mit dem Gehorsam. Gottes Wort und mein Handeln müsste es dann eigentlich sein. Diesen konkreten Befehl Gottes, eine klare Stimme Gottes, die zu mir spricht und mir in einer Entscheidung hilft und mir sagt, das ist der richtige Weg, das ist gut. die höre ich leider nicht. Es scheint so, dass Gott sich zurückgezogen hat. Und klassischerweise würde die christliche Tradition darauf antworten, dass der Mensch sich eben nicht um Gott kümmert, weil der Mensch eben mit sich selbst beschäftigt ist und nichts von Gott wissen will. Und auch dagegen möchte ich sprechen. Denn meiner Meinung nach fragen die Menschen und die Welt sehr wohl nach Gott. Denn die Welt ist aufgeworfen in ihrer Entscheidungsfindung und eine Stimme, die ihr sagen würde, was gut ist, würde ihr sehr wohl gut tun und ihr helfen. Und ich glaube sehr wohl, dass viele Menschen danach fragen würden, was Gott nun sagt. Mit anderen Worten, die ganze Welt, die vollkommen aus den Fugen geraten ist, und die Welt, die weiß darum, dass sie aus den Fugen geraten ist, sehnt sich nach einem guten Gott. Gott aber scheint sich uns zu verhüllen und wird zum Geheimnis. Nun, es gibt doch Hoffnung. Und diese Hoffnung finden wir sogar in dem Predigttext des Paulus. Denn Paulus hat ja geschrieben, dass Gott sich nicht ganz verborgen hält, sondern einem Menschen hat Gott sich offenbart. Und dieser Mensch ist Jesus von Nazareth. Jesus war gehorsam gegenüber Gott. Jesus kannte also Gottes Wort, Gottes Stimme. Und wenn wir uns an Jesus halten, so müsste sich bei Jesus Christus irgendwie einen Weg finden, wie wir vielleicht das Gute festmachen können. Das ist ein Gedanke, der mir so gekommen ist. Und jetzt möchte ich wieder die Worte meines Professors aufgreifen, der gesagt hat, im Nachdenken eignen wir uns das Geschenk Gottes an. Nun, ich glaube, ja, in Jesus Christus, wenn wir über ihn nachdenken und uns täglich ihn zu eigen machen, so hören wir sehr wohl eine leise Stimme Gottes, die zu uns spricht. Und ein zweiter Weg scheint auch im Predigttext zu liegen. Dort ist nämlich die Rede von Gnadengaben. Nun, der heutige Leser fragt sich, was soll denn diese Gnadengabe sein? Aus der wissenschaftlichen Exegese wissen wir, dass mit dieser Gnadengabe etwas Charismatisches gemeint ist, etwas Übersinnliches, das in unserem Geiste wirkt. Und ich würde das so interpretieren, dass das eben der Heilige Geist ist, der in uns zu Beginn wirkt. Und ich hoffe und ich bitte, dass Gott uns diesen Heiligen Geist schenkt und uns in unserem Alltag beisteht, wenn wir Entscheidungen zu fällen haben. Und ich bitte, dass dieser Heilige Geist diesen rätselhaften Gott immer weiter Stück für Stück offenbaren möge. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.